Zum Jahreswechsel laden wir uns hier bei Radio HBW auf der 92,5 immer die Bürgermeister aus der Region ein. Und genauso machen wir es auch dieses Mal. Wir begrüßen jetzt bei uns im Radio Herrn Dr. Knoppig. Er ist Bürgermeister der Stadt Ballenstedt und wir wollen uns in der nächsten Stunde Zeit nehmen, um das Jahr 2016 noch einmal rückblickend zu betrachten, was ist in Ballenstedt und den Ortsteilen passiert. Als Moderator dazu hören Sie am Mikrofon Kai Mehnert. Herr Dr. Knoppig, ich habe mir eine Liste angelegt mit so einigen Stichpunkten, damit wir das Jahr 2016 auch ein bisschen strukturiert betrachten können. Anfangen wollte ich mit Ihnen, und das ist ja in der Stadt Ballenstedt, sage ich mal, eines der ganz großen Markenzeichen im Bereich Tourismus.
Erstmal, hallo Herr Mehnert. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Das ist, finde ich, auch nicht immer selbstverständlich. Ich freue mich eigentlich auch immer hier darauf. Und natürlich ist es auch immer so, dass man, bevor man zu so einem Termin kommt, auch mal vorher so Revue passieren lässt. Ne? Und das ist eigentlich auch mal eine schöne Gelegenheit, mal für sich selber, wie sagt man, ins Gericht zu gehen und zu schauen, was ist denn passiert. Und es ist eigentlich auch mal so die richtige Jahreszeit, darüber nachzudenken, was kommt jetzt eigentlich als nächstes und was erwartet uns die nächsten 12 Monate. Und Sie haben es ja schon angesprochen, in Ballenstedt gibt es auch gerade im kulturellen Bereich immer viel zu erleben, was nicht nur allein am Theater liegt. Das war ja auch sehen müssen, dass im Theater ja mittlerweile im Schnitt zwischen 80 und 100 Veranstaltungen im Jahr stattfinden und das bei einer 85-90%igen durchschnittlichen Auslastung des Theaters. Also das ist schon enorm, auch gerade für ein Gastspielhaus. Und es gab natürlich verschiedene andere neue Veranstaltungen, die wir dieses Jahr aufgezogen haben. Zum Beispiel mit einem vollen Erfolg haben wir Anfang Juni die Gartenlust in Ballenstedt aufgezogen. Und jetzt sitze ich hier gerade in Aschersleben und könnte ja nun sagen, ich schaue mal rüber nach Aschersleben, denn die Idee zu dieser Gartenlust haben wir uns ein Stück weit auch aus Aschersleben mitgeholt. Und zwar gibt es hier ja die Lebensart, die natürlich völlig anders angesiedelt ist in Ballenstedt, weil die Räumlichkeiten einfach auch andere sind. Aber im Endeffekt ist es ein großer Gartenmarkt für Privatverbraucher oder Endverbraucher, wie man immer so schön sagt. Und wir wollten letztes Jahr, beziehungsweise im Jahr 2016, einfach mal so einen Testballon starten, wie das funktionieren könnte. Und wir haben ja dann Anfang Juni an 2 Tagen über 3000 Besucher in den Schlosspark gelockt. Und mit relativ wenig Aufwand, muss ich auch ganz ehrlich sagen, zumindest was das Marketingtechnische ging. Und das war für uns schon sehr beeindruckend, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da steckt in jedem Fall noch Potenzial drin, weil diese Veranstaltung, so wie wir sie jetzt hatten, ist im Endeffekt innerhalb von 4, 4,5 Monaten aus dem Boden gestampft worden. Und sie wird im Jahr 2017 definitiv wieder stattfinden, nämlich am Pfingstwochenende. Diesmal nicht den Samstag und Sonntag dann, sondern eben aufgrund von Pfingsten am Sonntag und Montag. Und auch für die nächsten Jahre kann man sich das schon vormerken, es wird immer das erste Juni-Wochenende sein. Das nur mal so zur Gartenlust. Ansonsten hatten wir natürlich viele andere Veranstaltungen gehabt. Gerade in Bezug auch auf den Schlosspark war der 150. Todestag von Peter Josef Lené, der den Schlosspark auch mit kreiert hat, zumindest was die Wasserachse angeht. Eines seiner Spätwerke, und dort gab es den Lené-Sommer. Und wenn man Rückblick gehalten wurde, wer war Lené, was hat er geschaffen, auch die Zusammenarbeit beziehungsweise die Konkurrenz ja mit Fürst Pückler, was ja viele kennen. Fürst Pückler kennen viele nur als den Macher des Eises, ja, oder beziehungsweise das Eis, aber dass Fürst Pückler ja eigentlich auch ein großer Landschaftsgestalter war, wissen die wenigsten. Und die beiden standen in der Tat so ein bisschen in Konkurrenz, Lené und Fürst Pückler. Und auch das konnte man so ein bisschen beleuchten, und wir hatten schöne Vorträge. Auch wenn sich Vorträge anfänglich immer erstmal so ein bisschen trocken anhören, aber wenn man das gleichzeitig so reproduzieren kann und übertragen kann auf die Materie, die genau vor einem liegt, wie ein Schlosspark oder auch das Schloss und ein gewisser Ensembles, dann ist das schon was ganz anderes und man versteht vor allen Dingen manche Sachen auch mal. Und ja, ansonsten hatten wir wieder, das hat mich besonders auch gefreut, mal wieder eine Open-Air-Veranstaltung auf dem Schlossplatz mit Nabucco gewesen, der auch ganz gut besucht gewesen war. Da hat das Wetter allerdings nicht so ganz mitgespielt. Rockharz, 2. Juli-Wochenende. Wir zucken schon mit den Schultern. Schon Standard, dass wir 15.000 Leute dort eben den Ballenstedt dann begrüßen. Und es wird auch die nächsten Jahre weiter so sein. Wir hatten wieder das Senioren-Sommerfest vorm Rathaus, was gerade in so einen kleineren Städten wichtig ist, dass die Senioren, für die man ja teilweise relativ wenig machen kann und vorhalten kann, dass die dort eben auch mal ihre Stimme abgeben können und sich zeigen können und für sie eben auch mal was gestaltet wird. Die Matinees in der Schlossmühle, die ich ganz wichtig finde, die sich auch seit Jahren etabliert haben, wo unser Künstlerehepaar, die ja in der Schlossmühle ihr Zuhause gefunden haben, sich dort über die Sommermonate auch mit 5 Veranstaltungen jeweils sonntags einbringen, mit wirklich sehr, sehr ansprechenden Programmen eben auch und die sie auch völlig alleine organisieren und auch ohne Unterstützung von der Stadt oder unserer kulturellen Einrichtung das auf die Beine stellen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr lobenswert, ja. 1080 Jahre Rieder, habe ich fast vergessen. 1080 Jahre Rieder. Hier hatte ich auch meinen Hut gezogen, wirklich auch vor den Riederanern, die wirklich in einer sehr geballten gemeinsamen Aktion hier richtig was auf die Beine gestellt haben mit einem riesengroßen Umzug, Festumzug zum 1080 Jahre Rieder und haben ein ganzes Festwochenende auf die Beine gestellt. Das war schon wirklich sehr beeindruckend.
Herr Dr. Knoppig, wie Sie das schon beschrieben haben, Ballenstedt und Kultur, das gehört untrennbar zusammen, aber kann man das auch beziffern? Können Sie sagen, wie sich die Übernachtungszahlen in und um Ballenstedt entwickelt haben?
Also ich sag mal, die Übernachtungszahlen sind leicht steigend, was die Stadt angeht. Wir haben allerdings doch einen etwas Rückschlag erlitten, dadurch, dass wir das Hotel Stadt Bernburg eben nicht mehr haben in der Stadt, weil das, ich sage mal, jetzt wirklich heruntergewirtschaftet wurde und dann eben auch nicht mehr zur Verfügung steht. Und man merkt es schon, dass die Kapazitäten der Hotels bzw. Pensionen ziemlich ausgelastet sind. Auch ziemlich stark ausgelastet sind, was eigentlich auch für eine Dauerbelastung gar nicht so positiv ist. Das heißt, in Ballenstedt brauchen wir eigentlich mindestens aus meiner Sicht, und das sehen auch verschiedene andere, so ein Hotel mit 50, 60 Übernachtungskapazitäten, so der Drei-Sterne-Kategorie, was im Endeffekt noch fehlt. Und dadurch haben wir natürlich in Ballenstedt die Situation, dass die Privatunterkünfte zum Beispiel sehr gut laufen. Und wir sehen das ja auch an den Abrechnungen von den Kurtaxe-Geschichten, die dann eben auch eingenommen werden. Und das lässt sich natürlich dann von den reinen Netto-Übernachtungszahlen immer schwierig sagen, weil in die Wertungen fallen in der Regel ja immer nur Übernachtungseinrichtungen hinein, die 8 oder 10 Betten haben und mehr. Und alles, was da drunter ist, ich sag mal, wenn Sie jetzt eine normale Ferienwohnung vermieten, die 4 Betten hat, die fällt in die Zählweise nicht mit rein. Und deswegen lässt sich natürlich diese absolute Zahl auch schwierig bestimmen. Aber insgesamt, sag ich mal, sind wir auf einem Weg. Allerdings muss ich aber auch sagen, dass die Übernachtungen zu wenig sind. Das heißt, wir haben deutlich mehr Kapazität und wir müssen in Ballenstedt uns endlich konzentriert auf den Weg auch machen, dass wir ein Konzept finden, die Kleinode, die Ballenstedt hat und die Schätze, die Ballenstedt hat, noch mehr nach außen zu vermarkten. Ich denke da an Albrecht den Bären, ich denke an die Wiege Anhalts als solches, was ja auch unser Slogan, touristischer Slogan jetzt ist und Uta von Naumburg, da gibt es so viele Ansätze. Uta von Naumburg sage ich deswegen, es kennen Sie alle unter Uta von Naumburg, aber Uta von Naumburg ist eigentlich die Uta von Ballenstedt.
Oh, Herr Dr. Knoppig, Augenblick, das müssen Sie nochmal ganz kurz erklären.
Ja, Uta von Ballenstedt ist im Endeffekt nach Naumburg gegangen, hat dort ja auch, oder ist geehelicht worden dort und ist ja dann erst Stifterfigur in Naumburg geworden. Und sie ist im Endeffekt entweder ist es die Tochter oder die Schwester eines Grafen von Ballenstedt gewesen und ist in Ballenstedt eben auch geboren worden und ist dann nach Naumburg gegangen. Und ich glaube, das müsste die Schwester von Graf Esiko, glaube ich, sogar gewesen sein. Also Uta von Naumburg ist eigentlich Uta von Ballenstedt und da legen wir auch ganz, ganz großen Wert drauf. Und ich sag mal, ich habe hier Spaß, habe auch mal gesagt, ich hole irgendwann die Uta wieder zurück und dann bringe ich den Dom gleich mit.
Ja, da haben Sie sich aber eine Hausaufgabe vorgenommen, Herr Dr. Knoppig. Die Begrifflichkeit Wiege von Anhalt, das zählt doch mittlerweile gar nicht mehr zum Kleinod, das müsste doch viel bekannter sein.
Ja, da sehen Sie, das ist sicherlich, mag an bestimmten Stellen, die sich konkret dafür interessieren, auch bekannt sein. Was ich ganz gerne hätte, wäre eigentlich die Situation so, dass diese ganze Begrifflichkeit und das, was dahinter steckt, Wiege Anhalts, meines Erachtens nach noch nicht genug gewertschätzt wird. Denn wir gucken uns mal unser Land an, in dem wir wohnen. Es ist das Land Sachsen-Anhalt. Und der zweite Name, nämlich Anhalt, stammt ursprünglich aus dem Geschlecht der Askanier, heute der Anhaltiner. Und es hat seinen Ursprung in Ballenstedt. Und das kommt mir generell zu wenig raus. Und ich hätte da auch viel lieber noch deutlich mehr Unterstützung seitens des Landes. Denn wir bestehen nicht nur aus Sachsen, sondern vor allen Dingen auch aus Anhalt. Und den Ursprung von Anhalt ist schlichtweg Ballenstedt und nirgendwo anders.
Herr Dr. Knoppig, 2017 gibt es wieder die üblichen Verdächtigen.
Rockharz.
Ja, Rockharz und auch die ganzen anderen Veranstaltungen. Gibt es denn auch was Neues?
Summercamp ist wieder da. Also das sind verschiedene Großveranstaltungen, die wir auch da sind. Wir haben wieder 80, 90 hochkarätige Veranstaltungen auch im Theater wieder. Und von der Seite ist das dann auch immer schon fast schwierig, wenn man da gucken will, nach einem freien Wochenende, wo bringe ich noch was unter. Aber wir haben die Gartenlust wieder, das hatten wir angesprochen. Wir haben auch wieder das Seniorensommerfest werden wir wieder haben. Wir werden die Matinees in der Schlossmühle wieder haben. Das sind, sage ich mal, die hört sich jetzt fast schon so ein bisschen überheblich an, ja, die althergebrachten Sachen. Aber wenn man jede einer solchen Veranstaltung besuchen will, dann ist eigentlich schon fast jedes Wochenende ausgebucht, ne? Aber wir haben noch eine neue Sache, die soll dazukommen, die Klangnacht 2017. Das ist quasi eine Veranstaltung, die sich vom Schlossensemble bis runter in zum Rathaus, bis zum Oberhof eben auch ziehen soll, mit verschiedenen Etappen der Musik, die dort auch stattfinden sollen. Und Klangnacht hört sich natürlich entsprechend an. Es wird in den Abendstunden sein und es wird aus verschiedenen Musikgenres, ist die Idee zumindest, die dahinter steckt, dann Musik auf einer Achse von circa 2 Kilometern zu finden sein in der Stadt. Und die Idee ist an mich herangetragen worden von einem Verein in Ballenstedt, der sich hier auch auf den Weg gemacht hat, hauptsächlich die Organisation zu unternehmen. Das heißt, sie liegt nicht in erster Linie bei der Stadt Ballenstedt, wobei wir aber gesagt haben, wir werden das Ganze unterstützen, weil ich die Idee wunderbar finde. Und es werden nicht nur überregionale Künstler sein, sondern vor allen Dingen auch regionale Künstler. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das wird und wie es angenommen wird. Und gerade wissen wir alle, wenn wir in langen Winternächten zu Hause gesessen haben, freuen wir uns auf laue Sommernächte draußen zu sitzen.
Wann wird das sein, Herr Dr. Knoppig?
Ist Frühsommer, ja.
Gut, dann kommen wir jetzt aus dem kulturellen Bereich. Das ist ja der Bereich, wo eigentlich üblicherweise die Finanzen reinfließen, zu dem Bereich, aus dem die Finanzen in einer Stadt kommen sollten. Und zwar kommen wir zum Bereich der Wirtschaft, Herr Dr. Knoppig. Wirtschaft ist jetzt in Ballenstedt nicht das Schlagwort, weil es in Ballenstedt auch nicht diese starke Wirtschaft gibt. Aber nichtsdestotrotz, im Vorgespräch haben Sie schon erwähnt, es gibt vielleicht auch demnächst eine Neuansiedlung einer Firma. Aber lassen Sie uns bei der Wirtschaft bleiben, die da ist. Wie würden Sie die Entwicklung der Wirtschaft in Ballenstedt und logischerweise auch in den Ortsteilen beschreiben?
Also insgesamt ist, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, ausbaufähig. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ballenstedt ist allerdings, muss man auch, sage ich auch immer wieder, ist keine klassische Industriestadt und auch keine klassische Gewerbestadt. Bei uns gibt's Kleingewerbe etc. in allen Facetten. Wir haben verschiedene Unternehmen, die historisch angesiedelt sind, sprich, also historisch meine ich auch teilweise aus DDR-Zeiten und teilweise auch davor. Die Verluste, die wir allerdings nach der Wende hatten, die können wir in keinem Fall kompensieren. Also wir sind teilweise froh, wenn wir kleine Unternehmen neu ansiedeln können, was uns auf dem Flugplatz gelungen ist, beziehungsweise jetzt endlich auch umgesetzt werden kann, nämlich dass dort sich ein Unternehmen ansiedelt, was Tragschrauber zusammenbauen wird, die weltweit wohl bisher einmalig sind. Das wird ein neues Unternehmen dort direkt entstehen. Dann haben wir die große Situation beim Schopfe jetzt gepackt, den ehemaligen Ostbahnhof zu rekultivieren. Wir reden hier immerhin von einer Fläche von über 5 Hektar, die eigentlich nahe Stadtgebiet eben auch sind. Und von diesen Flächen, von diesen 5 Hektar sind mit unserer Stadtentwicklungsgesellschaft zusammen schon mehrere Hektar jetzt auch veräußert worden, wo uns auch eines gelungen ist, dass eine schon ansässige Firma direkt in der Nachbarschaft dort noch 2 Hektar noch zusätzlich gekauft hat, sich dort erweitern wird, dort gegebenenfalls sogar das Deutschland-Zentrallager aufbauen wird. Also es passiert schon was, aber man merkt doch, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und Ballenstedt wird von manchen eben so betrachtet oder auch gesagt, dass es so eine Wohn- und Schlafstadt ist. Ganz so ist es Gott sei Dank nicht. Aber man muss bei der ganzen Sache auch eins berücksichtigen. Ballenstedt ist historisch schon immer eine Residenzstadt gewesen. Und wer sich mal damit beschäftigt, was eigentlich Residenz heißt, weiß eben auch, dass es keine Industriestadt ist. So, Residenz ist ja in erster Linie zum Wohnen, Lebensabend verbringen. Das wollen wir nun nicht nur alle. Es gibt ja auch viele jüngere Leute, die Gott sei Dank wieder da sind, und wir haben Geburtenzahlen, die schon lange nicht mehr so hoch waren, wie sie momentan sind. Also wir sind auch dort auf einem guten Wege. Verbesserungswürdig ist immer etwas, und wichtig ist nur, dass wir uns auf den Weg machen und versuchen, auch gewisse Zeichen der Zeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Und da gehört meinetwegen auch Breitbandausbau dazu. Dazu gehören auch kulturelle und Angebote für Kinder und Senioren dazu. Man muss aber auch darauf reagieren, auf die Struktur in der Bevölkerung, dass die Bevölkerung älter wird. Das heißt, ich brauche auch anderes Gewerbe, das heißt Pflegebereich etc. Wir brauchen weitere Unterkünfte für Senioren. Ich will jetzt nicht gleich sagen barrierefrei, weil das gibt's eigentlich nicht, wenn man barrierearm oder zumindest altengerechte wohnen. Es entsteht momentan auch ein neues altengerechtes Haus in Ballenstedt von Humanas GmbH, die sich jetzt in Ballenstedt auch mit angesiedelt hat. Also es sind schon kleine Bausteine, die man tatsächlich setzt. Das, was wir in Ballenstedt noch lernen müssen, da nehme ich mich auch nicht aus, wir müssen die Sachen, die wir anpacken beziehungsweise die wir umsetzen, mehr vermarkten. Dass man eigentlich auch nach außen hin zeigt, was in Ballenstedt eigentlich passiert. Und das kann ich nicht nur einmal im Jahr machen, wenn ich bei Ihnen zu Besuch bin.
Wenn man jetzt aber zusammenfassen wollte, dann könnte man eigentlich sagen, in Ballenstedt entwickelt sich die Wirtschaft in kleinen Schritten in die richtige Richtung.
Sie entwickelt sich in kleinen Schritten in die richtige Richtung. Ja, schön wäre es mal, wenn wir einen richtig großen Schritt mal nach vorne machen würden, egal ob das jetzt im Bereich Tourismus ist oder ob das im Bereich der Wirtschaft selber auch ist. Aber im Bereich Tourismus wollen wir ja einen großen Schritt machen. Und dann können wir ja gleich zum nächsten Thema kommen, was die Lagerbewerbung 2022 angeht. Das ist natürlich ein Punkt, wo wir ganz stark darauf setzen und uns auch riesig freuen würden, nicht nur wir als Verwaltung, sondern auch unsere Bürger in unserer Stadt, wo Ballenstedt wirklich zeigen kann, was in Ballenstedt steckt, und das ist eine ganze Menge. Und vor allen Dingen das, was wir ja vorhin noch angesprochen haben, dieses schlummernde Potenzial eben dann wirklich wach zu kitzeln. Und ich denke, Ballenstedt würde mit einem Zuschlag für die Lager 2022 regelrecht explodieren.
An dieser Stelle vielleicht mal noch die Frage nach einer anderen Kenngröße. Wie entwickelt sich denn die Arbeitslosenzahl in und um Ballenstedt?
Die Arbeitslosenquote ist, kann man in Ballenstedt so sehen, parallel, wie das ganze gesamte Land Sachsen-Anhalt betrifft. Also wir haben dadurch keine Ausreißer. Und dadurch, dass wir, was ich eben gerade schon gesagt hatte, viele Pendler eben auch haben, ist das in Ballenstedt relativ stabil. Also wir haben jetzt keine Einbrüche gehabt, wir haben auch keine Firmen, die in Größenordnung geschlossen haben, wir haben aber auch keine Größenordnungen, die dazugekommen sind. Es ist stabil.
Gut, Herr Dr. Knoppig, dann kommen wir jetzt zu dem Begriff, den Sie schon angeschnitten haben. Und zwar haben Sie sich ja für die Zukunft tatsächlich schon eine ganz schön große Hausnummer vorgenommen. Sie wollen die Lager 2022 in Ballenstedt austragen. Das ist ja schon ein Batzen. Erzählen Sie da mal ein bisschen was dazu.
Ja, sehen Sie, Sie sagen, das ist ein Batzen. Ich sehe das sowas als Herausforderung. Und viele Leute, die uns, als wir mit dieser Idee das erste Mal schwanger gegangen sind, da muss ich auch dazu sagen, das ist ja bald 4 Jahre her, als wir darüber das erste Mal nachgedacht haben, haben sich viele natürlich erstmal zurückgehalten. Dann gibt es ja Leute, die sagen, in jedem Fall und machen. Und dann gibt es die verschiedensten Ideen, wo man welche Flächen mitgestalten könnte. Und ich gehöre aber zu denjenigen, die, wenn sie eine Idee haben, erstmal sich damit beschäftigen, ehe ich wirklich dann weitergehe, Vor- und Nachteile abwägen. Und ich sag mal, ich habe mich vor 2 Jahren so auf den Weg gemacht, das Ganze ein bisschen zu konkretisieren. Habe mich so ein kleines Team zusammengestellt und habe dann auch erstmal den Kontakt zu Leuten gesucht, die sich mit solchen Sachen konkret auskennen, denn eigene Ideen zu haben und die Wirklichkeit sieht ja manchmal doch ein bisschen anders aus. Und da haben wir erfahrene Leute an uns binden können, die uns jetzt bei der Bewerbung auch massiv unterstützt haben. Und was mich richtig euphorisiert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, waren eigentlich die Workshops, die wir dazu durchgeführt haben. Das heißt, wir haben von Anfang an eine Öffentlichkeitsarbeit, was die Bewerbung auch angeht, betrieben, den Stadtrat wirklich von der ersten Minute mit einbezogen, was die einzelnen Leute auch davon halten. Und bei den Workshops war es so gewesen, dass teilweise bis zu 60, 70 Leute anwesend gewesen sind. Und das für mich so Erstaunliche war, dass sie sich nicht nur unsere Ideen angehört haben, sondern nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Ideengebung von uns mindestens noch eine Stunde, anderthalb Stunden Diskussion wirklich mit den Leuten zustande kam und auch viele Ideen außerhalb der Workshops an uns herangetragen wurden. Und das ist das, was unsere Planer uns auch gesagt haben, außergewöhnlich ist. Denn wenn eine Sache noch 6 oder 7 Jahre weg ist, können das wenige greifen. Ja, wenn wir über das Jahr 2022 reden, das sind noch 6 Jahre hin. Dass dann die Leute sich schon so stark damit eben auch vertraut machen. Und es gibt auch verschiedene Parteien, also in Ballenstedt war es jetzt die CDU, die sich nochmal auf den Weg gebracht hat, die jetzt zum Beispiel auch im Rahmen der Bewerbung zur Landesgartenschau, aber auch im Rahmen einer Initiative der CDU Ballenstedt blüht auf, jetzt 13.000 Tulpen und Narzissenzwiebeln im Herbst eingepflanzt haben im gesamten Stadtgebiet. Und da bin ich auch mal gespannt darauf, wie das aussieht, wenn im Frühjahr dann hoffentlich der ein oder andere Zwiebel dann auch erblüht. Das ist schon alles ein Stück weit da, und was für uns auch ganz wichtig war, was Lager 2022 angeht, wir sehen nicht nur Ballenstedt alleine, sondern wir sehen das als eine Chance für die Region, sehen damit eben auch, dass Ballenstedt zwar das Zentrum dann ist, aber da gibt's die Orte Seeland, Falkenstein, Quedlinburg und Harzgerode um uns drumherum, die alle was davon haben sollen dann auch. Und so ist es dann eben auch in den Gesprächen, die ich mit jedem Bürgermeister unserer anderen Städte auch geführt habe, so gewesen, dass wir auch Unterstützungsschreiben erhalten haben, wo Ballenstedt auch die einzige Stadt ist, die das hat. Ja, die wirklich sagen kann, die Region setzt darauf und wir wollen das auch zusammen meistern. Und wir hatten vorhin das Thema Übernachtungszahlen zum Beispiel angesprochen. Und ich habe dann auch ja gesagt, dass die Kapazitäten in Ballenstedt teilweise begrenzt sind. Da sind wir auf solche Städte wie Harzgerode, Quedlinburg angewiesen. Und das ist auch gerade Sinn und Zweck der Sache, dass Die ganze Region davon profitiert.
Gibt es denn schon konkrete Pläne, wie denn die Landesgartenschau 2022 in Ballenstedt aussehen könnte? Kann man da schon was verraten?
Ja, es gibt natürlich ein Konzept. Es war ja auch die Auswahlkommission war ja auch schon in Ballenstedt. Das heißt, wir haben ja insgesamt 4 Bewerber für die Landesgartenschau 2022 neben Ballenstedt, eben noch Blankenburg, Bad Dürnberg und Dessau. Und ja, am 10. November war die Auswahlkommission in Ballenstedt, hat sich eben unser Konzept vorstellen lassen und hat dann auch eine Stadtrundfahrt bzw. Bereisung dieser möglichen Hauptstandorte. Man muss ja immer Hauptstandorte und Zwischenstandorte dann eben auch unterscheiden. Sie haben sich das angesehen und bei uns wird halt eine große Rolle der Schlosspark spielen, auch die Roseburg. Für uns ist auch wichtig gewesen, dass wir die Ortsteile auch mit einbeziehen. Und aber was die große Herausforderung bei uns ist, und das ist aber auch eine einmalige Chance und die hat eben auch nur Ballenstedt, das ist die ehemalige Bezirksparteischule bzw. Nabula-Schule Großer Ziegenberg, der eben dort mit einbezogen werden soll und dort aus dem Dornröschenschlaf eben auch geweckt werden soll. Und das sind natürlich Punkte, die müssen andere Städte auch erstmal aufweisen. Und natürlich hat jede Stadt seine Eigenart und auch seine Chancen und seine Risiken, das ist gar keine Frage. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung, was Ballenstedt angeht und hoffe natürlich auch auf eine positive Entscheidung der Auswahlkommission und dann im Endeffekt der Landesregierung, weil die Landesregierung ja die Entscheidung dann auch fällt, die dann im Februar bekannt gegeben werden soll.
Aber soweit ich das verstanden habe, Herr Dr. Knoppig, macht Ballenstedt keine Landesgartenschau auf der grünen Wiese. Das heißt, stattdessen soll mit der Landesgartenschau auch die Stadt Ballenstedt und auch die ganzen kulturellen Einrichtungen drumherum ich sag mal, mit aufgehübscht werden, wenn ich zum Beispiel an die Roseburg denke.
Genau, also das ist von Anfang an bei uns aber auch eine Prämisse gewesen. Das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Ich bin mit der ganzen Sache jetzt schon seit 4 Jahren schwanger gegangen, weil man dann auch überlegt, was kann man denn eigentlich machen? Und es nützt mir nichts, wenn ich auf die grüne Wiese gehe. Sie müssen Ballenstedt mal so betrachten, dass wir in den letzten 25 Jahren etwa 40-45% der Einwohner verloren haben. Das heißt, wir versuchen weiter die Strukturen aufrecht zu erhalten für fast die Hälfte nur noch der Menschen, die vor 25 Jahren noch da gewesen sind. Und dann das Gebiet von Ballenstedt noch zu erweitern, wäre eine völlig falsche Entwicklung aus meiner Sicht heraus. Deswegen die Konzentration auf das, was schon da ist, Roseburg und Schlosspark, die ja auch im Gartennetzwerk Gartenträume mit verankert sind. Das ist auch ganz wichtig, weil das ja Markensäulen des Landes Sachsen-Anhalt sind. Und dann aber eben als die Herausforderung dazu und als das Ü-Tüpfelchen, der große Ziegenberg, der ja auch schon existiert. Und wenn man jetzt den großen Ziegenberg sieht, den Schlosspark sieht und die Roseburg sieht, das ist ein Dreieck. Und dieses Dreieck soll ja auch durch Zwischenkorridore verbunden werden. Die längste innerstädtische Allee, die sich in Ballenstedt befindet, zumindest von Mitteldeutschland. Dann gibt's den Stadtpark, dann gibt's die historischen Grabanlagen in Ballenstedt. Wir haben den Oberhof in Ballenstedt. Das alles wird wie eine Perlenkette dann aneinandergereiht, sodass ein großer Rundgang quasi in Ballenstedt und Umgebung entsteht. Und das ist eigentlich auch das, was heute schon existiert, teilweise. Nur können Sie natürlich einsehen, wenn Sie wenn Sie Kupfer abbauen, haben Sie zum Anfang auch rohen Erz da und irgendwann glänzt es und spiegelt es und so soll es zum Beispiel im Endeffekt auch sein. Es ist eigentlich alles schon da. Es muss bloß jetzt geputzt, verfeinert und wirklich vergoldet werden.
Ach, Herr Dr. Knoppig, Sie geben mir eigentlich gerade eine wunderbare Steilvorlage für die Anmoderation des nächsten Themenbereiches, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir an dieser Stelle lieber erstmal eine kleine Pause. Wir hören uns hier gleich wieder bei Radio HBW auf der 92,5. Mit unseren Neujahresansprachen zum Jahreswechsel 2016-2017. Zu Gast bei uns im Studio ist Herr Dr. Knoppig und die Steilvorlage, die versuche ich mir mal aufzuheben. Sie haben gerade von Vergolden gesprochen. Nächster Themenkomplex wird dementsprechend der Bereich der Finanzen sein. Und damit zurück in unserer Neujahresansprache hier bei Radio HBW auf der 92,5. Traditionell immer zum Jahreswechsel die Bürgermeister bei uns in den Studios. Derzeit zu Gast bei uns im Studio ist Herr Dr. Knoppig, er ist der Bürgermeister der Stadt Ballenstedt und wir haben eben schon über verschiedene Dinge gesprochen, unter anderem auch über den kulturellen Bereich, der in Ballenstedt eine große Rolle spielt und hier sagte er, dass viele Kleinode noch vergoldet werden müssen und genau diesen Schlüsselbegriff möchte ich ganz gern aufnehmen als roten Faden. Es gibt nämlich in Ballenstedt derzeit ein aktuelles Thema, da geht es um den Grauwackerabbau und Herr Dr. Knoppig, hier müssen Sie erstmal ganz kurz erklären, was verbirgt sich denn hinter dieser Thematik?
Also es geht im Endeffekt um ein Erschließungsgebiet bzw. Vorhabengebiet, was ja im Landesentwicklungsplan noch ausgezeichnet ist als für die Rohstoffgewinnung. Wir reden hier über ein mögliches Abbaugebiet von ca. 65 Hektar, was in der unmittelbaren Umgebung von Ballenstedt, also sprich 1 Kilometer entfernt von der Lungenklinik etwa, aufgeschlossen werden soll.
Im Wald.
Und wir haben hier natürlich, ja, wir haben gerade über die Lager 2022 gesprochen. Das ist natürlich eine sehr, wenn sehr, sehr positive Geschichte. Und der Grauwacke-Abbau mag zwar teilweise wichtig sein für den Straßenbau, auf der anderen Seite wäre es natürlich ein herber Schlag ins Kontor der Stadt Ballenstedt, weil wir eigentlich dann unseren Tourismusbereich derart gefährden. Und wir sagen, die wirtschaftliche Seite kann hier nicht über allem stehen und wir sollten uns langsam auch mal Gedanken machen, wo wir wohnen und was bei uns tatsächlich vor der Haustür wichtig ist. Ich will es gar nicht in Abrede stellen, dass Grauwacke auch ein wichtiger Baustein für die Industrie beziehungsweise auch für den Straßenbau zum Beispiel ist. Aber ich denke auch, dass Ballenstedt inklusive Mitrieder zusammen seinen Anteil auch für das Land hier getan hat, dass über mehrere Jahrzehnte hier Grauwacke abgebaut worden ist. Ich denke, dann sind auch mal andere Städte dran beziehungsweise andere Regionen dran, ihren Teil zur Landesentwicklung beizutragen und nicht nur mal einseitig auf Lasten der Stadt Ballenstedt das auszutragen. Das ist, sage ich mal so, der emotionale Teil sicherlich. Aber es gibt im Moment auch das Raumordnungsverfahren, wo wir viele, viele Fehler in den Planungen auch, beziehungsweise Unzulänglichkeiten in den Planungen des Unternehmens, welches das erschließen möchte, eben auch gefunden haben und die auch zur Ansprache gebracht haben. Es gibt mittlerweile über 10.000 Unterschriften gegen dieses Vorhaben. Also es sind viele, viele Aspekte, die dagegen sprechen. Und ich hatte auch vor 8 Jahren schon gesagt, dass ich als Bürgermeister der Stadt Ballenstedt alles dafür tun werde oder unternehmen werde, dieses Projekt zu verhindern. Und wenn dieses Projekt vielleicht dann doch nicht verhinderbar ist, aber für Ballenstedt das Maximum noch herauszuholen. Aber insgesamt wäre die Umsetzung eines solchen Vorhabens für die Stadt Ballenstedt eine Tragödie.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Herr Dr. Knoppig, wenn jetzt alles funktioniert, so wie es im Idealfall funktionieren soll, wann soll denn der Grauwacke-Abbau losgehen?
Ich kann mich da jetzt im Momentan immer auch nur auf die Aussagen verlassen, die seitens des Unternehmens getätigt werden, beziehungsweise die im Raumordnungsverfahren die Zeitfenster auch angegeben werden. Also dann könnte das passieren, dass es in 8 bis 9 Jahren passieren könnte. Aber das sind nur in etwa die groben Zahlen, die ich jetzt sagen kann, weil wir sind da natürlich ein Stück weit darauf angewiesen, was das Unternehmen im Preis gibt. Und wenn wir jetzt zum Grauwacke-Abbau nach Rieder gucken, ins Eulenbachtal, ist die Situation dort so, dass das Unternehmen verlauten lässt, dass die nächsten 7 bis 8, vielleicht auch 9 Jahre dort noch abgebaut werden kann. So, und sie suchen einen Ersatzstandort. Wie gesagt, ich kann das dem Unternehmen ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht mal vorwerfen, aber man muss eben das Ganze eben auch in bestimmten Ermessen ausüben, beziehungsweise gucken, in welchem Bereich man sich bewegt. Und in dem Bereich, der neu ausgeschaut wurde, mehr oder weniger, was jetzt die Rehköpfe im Ballenstedt angeht, sind so viele Hindernisse, die eigentlich dort gegeben sind. Und ich stelle mir so teilweise die Frage, wozu haben wir Pläne beziehungsweise Schutzgebiete, ob Vogelschutzgebiete oder Flora, Fauna, Habitate, wenn sie in dem Bereich, wo es um wirtschaftliche Fragen geht, wie jetzt hier auch beim Grauwacke-Abbau, alles auf einmal nicht mehr zählt. Und das ist das, was wir jetzt auf einmal haben. Jeder kleine Mann wird belangt, wenn er sich irgendwo nicht daran hält, im Naturschutzgebiet unterwegs zu sein etc. Und hier soll dann auf einmal 65 Hektar geschlagen werden. Und das Schlimme ist, Herr Mehnert, wir wissen auch nicht, welche Auswirkungen das auf die Grundwassergeschichten hat. Wir haben in Ballenstedt eine ganze Menge Teiche ringsherum und auch zu diesem Abbaugebiet befinden sich 2, 3 Teiche in unmittelbarer Umgebung. Es kann uns heute keiner sagen, welche Auswirkungen das hat. Ja, und das sind auch die Privatwaldbesitzer, die dort Anrainer sind, wenn vielleicht auch nicht unmittelbar, aber vielleicht in mehreren 100 Metern Entfernung. Die haben natürlich auch Bedenken, wie wirkt sich das auf meinen Waldbestand. Die nächste Frage ist ja auch, selbst wenn ich dort 65 Hektar einmal abgebaut habe, beziehungsweise 65 Hektar großes Loch habe, wie kriege ich denn die Grauwacke von dort weg? Denn die soll ja mit einer großen Seilbahn dann nach Rieder geschaffen werden. Die Seilbahn nimmt ja aber auch nochmal mehrere Quadratkilometer wahrscheinlich in Anspruch und das sind alles solche Sachen. Bei uns würde wirklich ein derart massiver Eingriff wirklich in den Wald passieren. Neben den ganzen Erschütterungen, die kämen und die werden ja immer kleingeredet, sind definitiv da. Und ich meine, wir hören in Ballenstedt heute den Grauwacke-Abbau beziehungsweise den Steinbruch in Rieder. Den nimmt man wahr. Ja. Und wenn uns dann eben erzählt wird, dass man weder eine Staubbelästigung, weder eine Lärmbelästigung noch eine Erschütterungsbelästigung hätte, dann ist das schlichtweg gelogen.
Soweit ich das jetzt verstanden habe, sollen die Abbauprodukte aus diesem Abbaugebiet mit einer Seilbahn abtransportiert werden?
Ja, Seilbahn, Förderband, das ist das, was im Moment so die ganze Geschichte ist. Und jetzt brauchen Sie sich bloß mal die Länge angucken, ne? Wenn ich von Rieder mit dem Förderband bis zu den Rehköpfen hoch muss, ich denke mal, da reden wir über 4-5 Kilometer Seilbahn beziehungsweise Förderband, das mitten durch den Wald läuft.
Herr Dr. Knoppig, ich kann mich daran erinnern, dass wir in den vorangegangenen Jahren hier im Rahmen unseres Neujahresgespräches auch mal über Grabensysteme gesprochen haben, die in Ballenstedt saniert worden sind. Irgendwelche kleinen Flussläufe von Bächen, dass im Zuge des Grauwackerabbaus auch die Gewässer in und um Ballenstedt betroffen sind. Hängt das zusammen?
Also das sind natürlich jetzt andere Gräben, über die wir reden, die wir in der Stadt sanieren. Das sind ja die sogenannten Vernässungsmaßnahmen, wo wir drei einzelne Maßnahmen in der Stadt haben. Die zweite haben wir jetzt umgesetzt und in der Marienstraße und viele ja auch gesagt haben, was dauert hieran so lange und ein bisschen Straße machen ist ja eben schnell erledigt. Punkt ist natürlich eines, dass die Maßnahme lange gedauert hat. Die hat auch uns als Stadt gestört, dass es so lange gedauert hat. Aber da gab es verschiedene Probleme, die ich jetzt auch nicht näher erörtern möchte. Tatsache ist aber zumindest, dass die Maßnahme deutlich insgesamt größer geworden ist, als ursprünglich angedacht gewesen ist, was nicht allein an uns lag. Sie können sich sicherlich vorstellen, wenn Sie einen Straßenkörper völlig aufmachen, dann steht nicht nur der Straßenbaulastträger da, sondern verschiedene Medien, ob Strom, Wasser, Abwasser, ein Telefon, alles Mögliche, was da zustande kommt. Und die haben sich halt alle mehr oder weniger mit eingebracht. Dann haben wir an der Bundesstraße unterschiedliche Baulastenträger bzw. Bauherren, Straßenkörper, Nebenanlagen etc. Das muss auch alles koordiniert werden. Und das ist, sage ich mal, hier alles im Ad-hoc kurz vor Baubeginn damals passiert, dass viele Sachen noch auf einmal dazugekommen sind und dass das Ganze jetzt auch ein Stück weit verzögert hatte. Aber ich sag mal, so eine Baumaßnahme beeinträchtigt einen ja nicht nur an der Stelle, dass ich durch die Straße nicht durchfahren kann, sondern beeinträchtigt vor allen Dingen auch die Leute, die an der Umleitungsstrecke nachher wohnen. Die Umleitung hatte natürlich sehr, sehr gelitten, zumindest die Straßen haben sehr, sehr gelitten, wo wir seitens der Stadt jetzt einen Teil saniert hatten noch, was in unserer Baulast lag. Der andere Teil der Straße, die jetzt noch saniert werden muss, liegt in der Baulast des Landes. Dort sind wir aber in Gesprächen, wie was passieren soll. Und da wird auch in den nächsten Jahren eine massive Veränderung nochmal passieren. Aber das sind natürlich alles, ich sage mal, Belastungen für die Anwohner, die man natürlich mit einkalkulieren muss. Und ich muss an dieser Stelle nur noch auch mal meinen Hut ziehen für die Anwohner oder an die Anwohner mehr oder weniger auch gerichtet, die über diese ganzen anderthalb Jahre den zusätzlichen Verkehr noch mit ertragen haben, die natürlich in der Marienstraße beziehungsweise an der Bundesstraße dort gewohnt haben, die haben das zumindest in den Abendstunden genossen, dass es mal ruhiger gewesen ist. So kann man mal einschätzen, gegebenenfalls, was eben auch dort passiert, wenn man direkt an der Bundesstraße wohnt und was da für eine Lärmbelästigung gegebenenfalls dann auch passiert. Aber gut, das gehört nun mal dazu und jede Baustelle hat auch seine Beeinträchtigungen mit. Man versucht es zwar schon so gering wie möglich zu halten, aber momentan ist es mit den Baufirmen auch relativ schwierig, weil die Baufirmen wirklich so ausgelastet sind und teilweise auch überlastet sind, dass in der Regel kaum die Bauzeiten eingehalten werden, die tatsächlich auch vertraglich vereinbart gewesen wären. Ne? Und da reden wir nicht über Wochen, da reden wir teilweise über Monate, die das überschritten wird.
Jetzt sind wir so ein bisschen von hinten durch die Brust vom Grauwackerabbau zu innerstädtischen Sanierungen gekommen. Herr Dr. Knoppig, die Baustelle, die Sie gerade angesprochen haben, da ist aber jetzt ein Ziel in Sicht, oder?
Die Baustelle ist beendet. Es gibt zwar hier noch Probleme mit dem Belag oben. Das ist, hat sich ein Beispiel sicherlich auch schon rumgesprochen, dass der Oberflächenbelag, also die Deckschicht hier oben wohl nicht den Qualitätsansprüchen entspricht, wie es hätte eigentlich sein müssen. Und da diskutiert man momentan so wie wir das seitens der Stadt Ballenstedt noch wissen, ob der Belag oben nochmal abgefräst werden muss und nochmal neu aufgebracht werden muss. Aber da sind wir auch nicht der Entscheidungsträger dafür, sondern es ist Landesstraßenbaubetrieb dann eben auch, der hier eine Entscheidung treffen muss. Ich von meiner Seite muss zumindest aber sagen, wenn es ein Qualitätsproblem gibt und das den Ansprüchen nicht gefällt, dann lieber die Straße nochmal 4 Wochen sperren und dann nochmal abfräsen und wieder neu aufbringen, zumal die Deckschicht auch nicht wirklich zu den Vorzeigeobjekten gehört, wie man sich das eigentlich erwartet, weil sie sehr, sehr wellig ist. Also von der Seite wäre es angebracht, das nochmal abzufräsen.
In dem Zusammenhang gibt es aber durchaus Mängel, oder?
Es gibt Mängel, die sind augenscheinlich. Wir können das jetzt sicherlich nicht seitens der Stadt in der Zusammensetzung des Materials sagen, aber es sind ja Bohrkerne gezogen worden, das ist ja das auch festgestellt worden. Aber wenn man die Straße eben überfährt, merkt man, dass eigentlich, sag ich mal, für das Wohlbefinden viele Wellen drin sind. Die haben jetzt zwar nichts mit der Zusammensetzung zu tun, nicht mit dem einzelnen Problem, weil es gibt Toleranzbereiche, da hat man uns erklärt, Diese Wellen liegen wohl noch in den Toleranzbereichen. Kann ich zwar nicht wirklich nachvollziehen, aber wenn, dann sollte man doch auf die Qualität auch achten und das dann nochmal richtig machen.
Und wo wir gerade bei Straßenbaustellen und dergleichen sind, mal gleich noch die nächste Frage hinterher. Herr Dr. Knoppig, Ballenstedt war ja lange Jahre so ein Stück weit auch dafür bekannt, dass es durchaus auch mit die schlechteste Straße vorweisen konnte. Es geht jetzt also um die Straßenverbindung zwischen Holm und Ballenstedt. Die Straße war wirklich schlecht. Da ist ja eine Baustelle im Gange. Wie geht's der Straße denn jetzt aktuell?
Wenn Sie dann fragen, wie es ihr geht, seit anderthalb Wochen können sich die Leute ja auch davon überzeugen, wie es der Straße geht. Denn am 20. Dezember war ja die Übergabe der Straße, sodass sie jetzt ja auch wieder befahren werden kann.
Ja gut, dann andersrum die Frage, gab es bei der Baustelle irgendetwas zu erwähnen oder lief da alles reibungslos?
Ja, das ist natürlich, wie ich das vorhin gerade mit der Marienstraße auch schon angedeutet habe, auch hier gab es Überraschungen an dieser Straße. Deswegen hat sich das gerade im Bereich Ballenstedt auch etwas hingezogen, weil am Knotenpunkt Ermslemner Straße und Holmerstraße natürlich, also unten, wo wir die T-Kreuzung, die jetzt entstanden ist am ehemaligen Ostbahnhof, sind Leitungen entdeckt worden, beziehungsweise Kanäle, nicht nur Leitungen, sondern richtig Kanäle, die so nicht eingezeichnet gewesen sind, sondern woanders eingezeichnet gewesen sind. Das hat natürlich wieder zu Verzögerungen geführt, gerade im Bereich Ballenstedt von über 3 Monaten. Was man natürlich dann auch wieder an den Umleitungsstrecken gemerkt hat. Also das ist immer eine Kette, die sich dann in Gang setzt. Und ja, im Endeffekt hängt es jetzt momentan auch daran, oder hing daran, dass in Ballenstedt dieses Bauwerk, dieses Brückenbauwerk, man sagt ja immer diese technischen Bauwerke, die dann erfolgen müssen, dann eben nicht so schnell durchgeführt werden konnte wie geplant, weil man eine komplett neue Planung eigentlich für diesen ganzen Bereich aufstellen musste. Und das, was ja der Normalbürger nachher nicht sieht, es ist auch in der Tat besser so, wenn er es nicht sieht, was dort alles in der Erde passiert ist. Ja, und das sind wirklich hochkomplizierte Systeme, die da teilweise eingebaut werden, damit verschiedenste Sachen funktionieren. Und was man zum Beispiel nicht wusste, was dort eben aber auch vorgefunden war, dass die zentrale Breitbandversorgung, die momentan in Ballenstedt vorhanden ist, die nicht ausreichend ist, das wissen wir alle, aber die vorhanden ist, direkt dort unter der Straße langgelaufen ist. Und die hat man natürlich mit aufgenommen. Und das ist ein so ein Problem gewesen, was man dann eben auch in den Griff kriegen musste.
Aber unterm Strich ist alles so gelaufen wie geplant.
Also hier muss ich sagen, ist mal so eine absolute Ausnahme auch gewesen. Man ist ja davon ausgegangen anfänglich, dass der Straßenbau insgesamt bis Mitte 2017 dauern würde. Also da hat sich dann die Firma insoweit dann doch gesteigert, was sie auch von Anfang an gesagt hatten, weil sie gesagt haben, das ist kein Teufelswerk. Ein halbes Jahr eher fertig als eigentlich geplant. Und das ist doch eigentlich dann eine Leistung, ich sag mal, 2 Jahre wäre natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit gewesen.
Gut, dann lassen Sie uns den Bogen noch etwas weiterspannen. Was gibt es denn im Zusammenhang mit Baustellen in und um Ballenstedt in den nächsten Jahren noch an Herausforderungen zu meistern?
Ah, wir haben verschiedene Baustellen. Straßenbau, technisch haben wir diverse Baustellen. Egal in welche Ortsteile wir da schauen, da können wir nach Radesleben gucken, da können wir nach Badeborn gucken, in die neue Straße, die wir nächstes Jahr eben auch in Angriff nehmen wollen. Es gibt in Ballenstedt verschiedene Straßen, die dringend saniert werden müssten. Das Problem ist hier, beim Straßenbau kann man einfach anders nicht sagen, das liebe Geld. Ja, wenn man jetzt so hört und was einem auch immer wieder suggeriert wird, beim Land und beim Bund sind die Gelder für Straßenbau dermaßen voll. Bei den Städten sieht das völlig anders aus. Es ist einfach so, dass von den Geldern meines Erachtens nach, die auch über die Steuern eingenommen werden, die über die Maut eingenommen werden, prozentual die Teile eigentlich auch in die Kommunen runtergereicht werden müssten. Aber wir bleiben eben alleine mit unseren Straßen und da so zeigen sich eben diverse kommunale Straßen auch im Antlitz. Ja, also da ist es einfach ein riesengroßes Geldproblem und ich sag mal, wir in Ballenstedt, wir hätten glaube ich kein Problem, jedes Jahr 2 Millionen nur für den Straßenbau auszugeben.
Es gibt aber schon durchaus konkrete Planungen für Baustellen im kommenden Jahr.
Ja, es gibt Planungen, das was ich schon gesagt hatte, was Badeborn jetzt erstmal anbetrifft, die neue Straße, die in diesem Jahr einen Abschluss gebildet hat, mehr oder weniger für den Kanalbau, Wasser und Abwasser. Und hier konnten wir aufgrund von der finanziellen Situation eben nicht mit dem Straßenbau direkt hinterhergehen. Was wir allerdings mittlerweile seit Jahren schon nicht mehr können, weil der Zweckverband Ost hat es wirklich ein dermaßen Tempo angelegt hat, dass wir Straßenzüge nicht hintereinander alle gleich eben Straßenbau machen konnten. Aber es gibt eben gewisse Straßen, die verdienen diesen Namen nicht mehr. Und da muss eben Abhilfe geschaffen werden. Und da hätte ich natürlich verschiedenste, die ich auf einmal angehen könnte. Jetzt ist aber für nächstes Jahr erstmal Badeborn mit angedacht. Dann ist der Schlossplatz in Ballenstedt natürlich immer noch eine Frage, die allerdings anders zu bewerten ist, weil es hier darum geht, den Schlossplatz zu sanieren mit Mitteln aus dem städtebaulichen Denkmalschutz. Das heißt, mit den Mitteln, die wir dort einsetzen, können wir nicht für anderen Straßenbau verwenden. Also das muss man bei solchen Sachen auch immer sehen. Dann gibt es die Kühlenstraße in Ballenstedt, die unbedingt gemacht werden müsste. Es gibt aber auch diverse andere. Also ich könnte eine ganze Litanei aufzählen.
Aber die genannte Straßenbaustelle in Paderborn ist gesetzt.
Die soll stattfinden, hängt allerdings dann eben auch von Mitteln der Dorferneuerung ab. Förderanträge werden bzw. sind gestellt. Und ja, das ist natürlich auch mal so ein Stück weit ein Lottospiel. Bekomme ich Fördermittel, bekomme ich keine. Das hängt vieles davon ab.
Und wo wir gerade über Fördermittel gesprochen haben, Herr Dr. Knoppig, lassen Sie uns gleich zu meinem nächsten Stichpunkt hier auf meinem Zettel kommen. Und zwar geht es um die Finanzen der Stadt Ballenstedt. Erstmal ganz pauschal die Frage, wie sieht die finanzielle Lage der Stadt Ballenstedt aus?
Ja, ich sag mal, wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre einen ausgeglichenen Haushalt beziehungsweise einen positiven Haushalt. Das heißt, wir konnten auch Schulden abbauen in Größenordnungen. Wobei das immer ein bisschen anders zu betrachten ist, dadurch, dass wir jetzt ja vom kameralistischen Haushalt in den doppischen Haushalt gewechselt sind, die Vorzeichen auch andere sind. Und das Problem, was wir momentan haben, dass wir jedes Jahr wechselnde Kenngrößen haben, egal ob das über das FRG ist, die verschiedenen Zuweisungen, dann kommen die Abgaben wie Kreisumlage etc. hinzu. Es fehlt uns die Grundlage dafür, mal die nächsten 3, 4, 5 Jahre mal sicher durchplanen zu können, weil wir jedes Jahr sich ändernde Rahmenbedingungen haben. Und das macht es schwierig. Ich sag mal, dem Stadtsäckel könnte es immer besser gehen. Natürlich schieben wir auch weiter Schulden vor uns her. Wir sind kräftig dabei abzubauen. Wir haben eine Pro-Kopf-Verschuldung, die weit unter dem Durchschnitt des Landes liegt. Ich denke aber, man sollte sich nicht immer damit auf die Schulter klopfen, dass man erfolgreich spart, sondern muss das Leben auch lebenswert gestalten können in einem Ort. Und ich meine, die Zeiten sind einfach da und vor allen Dingen muss man auch eins sehen und das gilt auch so ein Appell Richtung der Aufsichtsbehörden, in der Regel Kommunalaufsicht bei uns, dass die Stadträte ja gehalten sind zu sparen. Sie sollen Konsolidierungsmaßnahmen etc. vorlegen. Wenn sie dann aber erfolgreich gespart haben, wie es in Ballenstedt der Fall ist, dann muss man ihnen auch irgendwann mal ein Bonbon zugestehen. Und das ist der Fall, wenn ich ihnen auch mal wieder Gelder zur Verfügung stelle. Und das passiert eben nicht.
Nun ist es ja so, dass auch durchaus einige Bürgermeister oder Kommunen in der Region hier sagen, also sparen bis es schmerzt, nicht mit mir, weil immer wenn ich meine Ausgaben reduziere und ein bisschen Überschüsse erwirtschafte, kommt das Land oder der Landkreis und nimmt es mir hinten wieder weg.
Richtig, das kommt hier noch hinzu, genau. Also das ist das, was ich meinte mit diesem Bonbon. Ne? Man wird nicht für die Sparanstrengungen belohnt, sondern man wird eigentlich noch stärker in eine Repressalie genommen und von der Seite funktioniert das System nicht. Und das ist das, was ich damit meinte, was ich eben gerade gesagt habe. Wenn mir eine Aufgabe gesetzt wird, das mache ich mit jedem Kind doch so, und das Kind hat die Aufgabe erfüllt, dann kriegt das Kind dafür eine Belohnung. Und anders kann ich das teilweise, ich sage jetzt mal, das ist zwar, sag ich mal, kurz jetzt übers Knie gebrochen, anders auch bei den Kommunen nicht sehen. Wir dürfen eins nicht vergessen, auch so ein Stadtrat besteht aus ehrenamtlichen Politikern. Und die möchten für ihre Mühe und für ihre Arbeit, die sie auch ehrenamtlich dort sehen, auch mal irgendwann ein Ergebnis haben und irgendwann auch mal für ihre Arbeit belohnt werden. Und wir uns als Stadt geht das nicht anders. Ja, und ich finde, jedes Jahr, wo ich nicht mehrere hunderttausend in der Hand nehmen kann und wirklich in der Stadt was gestalten kann, empfinde ich als ein verlorenes Jahr. Und es geht nicht darum in erster Linie, dass unsere Finanzen in Ordnung sind, sondern es geht darum, ein lebenswertes Stadt zu gestalten, ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, denn wir sind für die Menschen in erster Linie da und erst in zweiter oder dritter Linie für die Finanzen.
Herr Dr. Knoppig, mal noch ein anderes Thema. Sie haben schon anfangs gesagt, dass das Bevölkerungswachstum oder Sie haben gesagt, die Geburtenrate sich wieder stabilisiert hat. Wie sieht's denn aus in Ballenstedt mit den Einwohnerzahlen oder mit dem demografischen Wandel?
Also wir haben die Situation schon noch, dass wir einen leichten Rückgang haben. Das liegt aber nicht daran, dass die Leute wegziehen oder nur in kleinerem Maße dazuziehen. Das hält sich nämlich in etwa wirklich die Waage. Aber das, was ich vorhin schon gesagt hatte, Ballenstedt als kleine Residenzstadt wieder schon zu betrachten ist, haben wir natürlich einen relativ alten Durchschnitt der Bevölkerung. So, und im Moment ist es halt immer noch so, dass mehr Sterbefälle im Jahr zu verzeichnen sind als Geburten. So, und ich sehe das ja in erster Linie nur an der Auslastung unserer Kindertagesstätten. Und ich sage mal, es fällt schon dem einen oder anderen Ballenstädter auf, die sagen, Mensch, das Kind, ist dir das mal aufgefallen, wie viele Kinderwagen wieder durch die Stadt rollen? Also das nimmt man schon auch wahr. Ja? Aber es ist immer noch ein leichter Rückgang zu verzeichnen.
Von diesem Thema demografischer Wandel, Geburtenzahlenentwicklung, gleich mal noch zu einem anderen Schlüsselbegriff, der auch 2016 durchaus eine große Rolle gespielt hat. Es geht um die Flüchtlingsproblematik, um Integration. Mhm. Wie hat sich das denn in Ballenstedt entwickelt?
Ja, ich sag mal, in Ballenstedt hat sich insgesamt eher weniger ausgewirkt. Wir hatten ja eine Außenstelle der ZAST von Halberstadt noch gehabt, die allerdings sich auch 2, 3 Kilometer außerhalb von Ballenstedt befunden hat. Deswegen hat man sicherlich den einen oder anderen auch mal beim Einkaufen gesehen, aber ansonsten hat man sie eigentlich nicht wirklich so wahrgenommen. Es sind viele Initiativen in der Stadt auch gelaufen, auch von vielen Privatleuten, bei denen ich mich da sicherlich auch nochmal bedanken möchte für die Initiative, weil für uns als Stadt ist es dann doch teilweise schwierig gewesen, so schnell zu koordinieren und auch so schnell zu helfen, wo wir auch wirklich große Unterstützung hatten. So, aber von den insgesamt Zuweisungen, die tatsächlich jetzt auf Dauer eigentlich geblieben sind, sind es lediglich 9 Personen, die Ballenstedt bekommen hat. Und von der Seite merkt man das überhaupt nicht.
Nochmal konkret die Frage, ist Ballenstedt ein integratives Pflaster?
Ich denke schon, aber es gab Diskussionen auch wie überall im Land. Und ich denke mal aus der Situation heraus, was uns auch an Wohnungen gegebenenfalls zur Verfügung gestellt wurde, die wir, wenn wir Zuweisungen bekommen hätten, in Anspruch nehmen müssen. Das war eine ganze Menge gewesen, was wir da eigentlich auch hatten. Und ja, ich sag mal, das, wir haben ja auch so eine Art mehr oder weniger runden Tisch gebildet, wo wir teilweise mit bis 20, 25 Leuten dort am Tisch gesessen haben und überlegt haben, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und es sind noch Angebote für die Kinder da gewesen, nicht gerade für die 9 Personen, die jetzt auf Dauer im Ballenstedt sind, sondern die auch in einer Außenstelle der ZAST gewesen sind, weil die Kinder oder Erwachsene wollten ja schließlich auch ein Stück weit beschäftigt werden, beziehungsweise nicht nur dort sitzen und warten, wie es mit uns nun weitergeht, ne? Und ja, da sind auch verschiedene Angebote in der Stadt gelaufen. Und wir haben, das kann man jetzt sicherlich sagen, keinen Übergriff gehabt in irgendeiner Art und Weise. Also das ist alles relativ ruhig gelaufen. Aber deswegen sage ich auch, Ballenstedt ist nur wirklich sehr wenig tangiert gewesen.
Herr Dr. Knoppek, ich bedanke mich an dieser Stelle, weil meines Erachtens haben wir alles Wichtige, zumindest das, was ich mir auch notiert habe, für das Jahr 2016 und auch in der Vorausschau für 2017 besprochen. Wie gesagt, ich danke Ihnen dafür, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier zu uns ins Studio zu kommen. Ich freue mich darauf, dass wir uns dann hoffentlich 2017 zum Jahresende treffen können und vieles von dem, was Sie sich vorgenommen haben, auch als Positives oder als Erfolg abhaken können. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihnen und der Verwaltung alles Gute für das neue Jahr. Ich hoffe, dass Sie auch alles erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Und Ihnen, meine liebe Hörer, wünsche ich nun viel Spaß im weiteren Programm von Radio HBW. Das war die Neujahresansprache oder das Neujahresgespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Ballenstedt, Herrn Dr. Knoppek. Am Mikrofon für Sie war Kai Mehnert.